Immer wieder Montag. Amina und ich zogen in eine kleine graue Stahlbetonbox mit zwei Räumen. Der Gerichtsvollzieher ließ uns für ein paar Scheine mit Nadjas Küche von dannen ziehen. Sie blieb für immer unser Heiligtum, das Zentrum unserer Welt. Montagmorgen schlummerten Toaster, Teemaschine und Radio noch auf Standby. Ich stand lange vor Amina auf, duschte ausgiebig, rasierte mich, legte ein neues Hemd an. Allmorgendliche Sit-ups, Push-ups, der allmorgendliche Blick in die Mails. Und dann weckte ich Amina. Schlipse binden war noch nie meine Baustelle. Amina tat das für mich, war ein gutes Kind und band ihrem faulen Vater einen halbwegs vernünftigen Knoten um den Hals. Dabei machte sie Sprüche wie: Ich hol dich nach dem Mittagsschlaf aus dem Kindergarten ab. Oder: Streite dich nicht mit anderen Kindern, du hast dein eigenes Spielzeug. Dabei machte sie ein Erwachsenengesicht mit Runzelstirn und schulmeisterlichem Blick, imitierte meine Stimme, das kleine Miststück. Dann drehte sie sich um und eilte zu ihrem Lachsbrötchen zurück. Um uns den Montagmorgen zu versüßen, veranstalteten wir ein XXL-Frühstück, eine Papa-Kind-Versöhnung mit der bösen Welt. Amina exekutierte mit Genuss Lachs- und Sachertorte, und ich versuchte ihr diese mit List und Erfindungsgeist vom Teller zu stehlen. Sie leckte ihre Brötchen an und nahm den Teller auf die Knie, konnte sich jedes Mal so herrlich ärgern. Heute lachte sie nicht. Ich versuchte einiges, um sie aufzuheitern, vergebens. Und schließlich frittierte sie ihren Lachs mit Tränen. Mein armes kleines Baby. Schon wieder dieser rothaarige Penner, der mit den Sommersprossen? Sie nickte. Was ist denn diesmal? Ich bin ihm nicht willig genug. Nicht willig genug. Verdammt nochmal, meine Kleine war doch erst 12. Dass die Gefühle in diesem Alter sprangen wie die Feldhasen, das war wohl normal. Aber statt Gefühlen hatte der Freak nur seinen kleinen, nimmermüden Pimmel. Und wenn ich mir vorstellte, dass Ficky seinen Bleistift in meinen kleinen Engel steckte, dann wurde mir ganz übel. Keine Ahnung, was sie an ihm fand. Er hielt Nelson Mandela für einen Hip-Hopper. Seine Dummheit war ein wirklicher Skandal. Ich nahm meine Waffe aus dem kleinen Tresor unterhalb der Spüle, prüfte den Ladezustand und das Magazin und steckte sie mit einer tausendfach geübten Bewegung unter meinen Anzug. Ich schaute Amina an. Soll ich den Punk erschießen? Sie antwortete nicht. Alles klar, ich rufe Thomas an. Ich tat so, als würde ich mit dem Telefon die Nummer von Thomas wählen. Guten Morgen, Leutnant. Ich befehle die Einheit um 0900 auf Gefechtsklar vor meiner Haustür. Ja, genau. Richtig. Nein, nein, es geht nicht in die Eifel. Wir holen uns Aminas Pimmelzwerg. Und Vorsicht bei der Annäherung. Er hat seinen kleinen, immer bereiten Bleistift bei sich. Amina lächelte unter ihren Tränen hervor. Sie kam herüber und umarmte mich, verteilte ihren Rotz auf meinem Anzug. Sie roch nach Vanille und Kind. Mein süßes kleines Baby. Dummheit, bös bezahlt. Diese Kaida-Spinner und ihre Freunde hatten unserem Frieden die Gedärme herausgezogen. In dieser verrückten Zeit wurden aus Zivilisten wie mir Soldaten gepresst. Und weil so viele starben, waren es immer nur zu wenige. Doch wir überlebten. Und wieder einmal hatte das Wehramt uns in Anerkennung von verdienten Leistungen bei der Aufklärung von Aufruhr, Mord und Totschlag hunderte Überstunden von der Vergütung gestrichen. Ersatzlos. Damit fiel auch der Australienurlaub aus, den die Jungs und ich so lange geplant hatten. Dieser Montag war schlimmer als alle anderen Montage. In all der Scheiße hielten wir nur durch für die Aussicht auf 3 Wochen Sonne, Strand und Frieden. Die Jungs trafen sich bei mir zu Hause. Amina hatte ich mit ihrer Freundin ins Kino geschickt. Die Jungs hockten also bei mir und wir schoben Frust. Geld müsste man haben, sagte einer. Viel Geld, ein anderer. All die Kohle, die sie uns schuldig geblieben sind, sagte ich. Und dann meinte ich noch, ob sich jemand an die Goldfahrten erinnern könnte. Wir hatten Transporte gesichert für eine fette Privatbank. 2 Mal zuvor hatten sie denen das Begleitkommando platt gemacht und Gold geraubt. Viel, viel Gold. Das Transportkommando verfuhr sich auf seiner Route zu den Zielobjekten in Anhaltefallen. Führungsfahrzeug und hängende Aufklärung gerieten unter massives Feindfeuer, fielen aus und blieben liegen. Ihr Schicksal teilten rund 30 parkende Fahrzeuge. Eine brennende Mausefalle. Das Transportkommando wehrte sich nach Kräften. Den Angreifern mangelte es ihrerseits nicht an Entschlossenheit. 4862 Schuss wechselten die Seiten. Die Angreifer brachten schließlich eine monströs große IED in die Nähe des Transportpanzers. Mehrere Explosivpanzerminen kombiniert mit einer XXL-Hohlladung, so vermuteten zumindest die Experten. Die Angreifer sprengten den Transportpanzer in Visitenkarten große Stücke. 23 Menschen kamen an diesem Tag ums Leben. 237 wurden zum Teil grausam verwundet. Die Explosion der IED verteilte die Goldladung, menschliche Körperteile und die Rückfront der Galeria Kaufhof auf 500 Meter Umkreis. Im Angesicht von diesem Schlachtfest rief ein entnervter Bank-CEO den Polizeipräsidenten an. Der wiegelte ab, denn die einzelnen Polizeidirektionen rutschten kräftemäßig ohnehin nur noch auf dem Bauch herum. Also ging die Sache zurück an die Bank und von dort zum Innenausschuss des Landtages. Und schließlich landete alles im Verteidigungsministerium. Der Staatssekretär hatte mit dem Chef der Bank während des Studiums in einem Verbindungshaus gewohnt. Er befahl, dass die Feldjäger des Wehrbezirkes geeignete Kräfte für die Sicherungsmaßnahmen abzustellen hatten. Geeignete Kräfte. Wohl eher ein Kamikaze-Kommando. Und da sich keine Freiwilligen fanden, kam unsere Einheit per Befehl zur unerbetenen Ehre. Die Kackhaufen in der Eifel mussten warten, ihre vormaligen Besitzer und was wir sonst so taten. An jenes Gold musste ich denken, an jenem Abend bei mir daheim, mit den Jungs. Wir wollten einfach nur unseren Scheißurlaub. Schließlich hatten wir dafür genug unseren Arsch hingehalten. Ein Wort ergab das andere, irgendwie. Und schließlich beschlossen wir den Überfall. Wir kannten Routen und Abläufe. Und mit ein paar Tricks und guter Planung würden wir uns diesmal das Gold holen, anstatt es von ein paar Durchgeknallten über die halbe Stadt regnen zu lassen. Niemand würde die Sache wirklich wehtun. Niemand würde verletzt. Es wäre sauber und einfach. Was wir nicht wussten: Die Bank hatte in ihrer Not ein französisches Consulting-Unternehmen zu Rate gezogen, verpflichtet, und dieses wiederum hatte Israelis angeheuert. Die fuhren von den Abläufen her alles ganz anders als wir damals, machten einen unglaublich guten Job. Wir tappten nahezu blind in die Falle. Die Fernzündung unserer Täuschkörper versagte. Die Israelis hatten ein ECM-Verfahren im Einsatz, eine Art Funkstörung. 6 meiner Jungs starben sofort im Kugelhagel von deren verdeckter Aufklärungsdrohne. Thomas wurde durch einen Querschläger schlimm am Hals getroffen. Er kämpfte ein Jahr lang mit dem Tod und wurde nie verhandlungsfähig geschrieben. Nach seiner Genesung steckte man ihn für einige Monate in die Psychiatrie, wo er schließlich austherapiert und kommentarlos entlassen wurde. Man wollte keinen neuen Prozess und kein neues Aufsehen. Ich selbst wurde durch die Explosion unserer Ersatzmunition samt Führungsfahrzeug einen halben Straßenzug entlang geschleudert und erlangte erst im Arrestkeller wieder das Bewusstsein. Angekettet an 2 Führungsleinen. Ein Militärgericht verurteilte mich zu 10 Jahren Zwangsarbeit. Ich wurde auf 8 Jahre begnadigt und verbüßte 3 in einer Müllsortierungsanlage. Ein wahres Drecksloch. Dunkelheit, Dunkelheit. Dunkelheit. Schreie brennen durch Knochen und Fleisch. Ich falle Schluchten hinab. Fenster, Stockwerke fliegen vorüber. Ich falle. Feuer. Schreie. Ich atme Feuer und Blut und falle hinab in die Dunkelheit einer Nacht ohne Ende. 12 endlose Monate Arrestkeller. Einzelhaft. Wahn. Blutschiss. Ich habe den Tod gesehen. Stadtkrieg tot. Bombenwut, Bombenhölle, Angst. Ja, Angst ist der schlimmste Tod von allen. Ich habe den Tod gesehen. Neuzeit-City-Bürgerkriegstod. Erschlagene Menschen, Verhungerte. oder an Hoffnungslosigkeit und Kotze erstickt. Es reicht für 3 Leben. Angstvolle Wochen wartens. Angstvolle Monate. Das Urteil lebenslänglich droht mich für immer aus der Welt auszusperren. 339 Tage Einzelhaft. Doppelte Fesselung, Sack auf den Kopf. BMW-Panzer rasen mit mir zur Verhandlung an das oberste Militärgericht nach Berlin. Ich verliere meinen Ehering beim Pissen auf dem Nothaltestreifen einer Autobahn. Und irgendwo dort verliere ich die Erinnerungen an meine Frau. Es verlassen mich alle Hoffnungen, Amina jemals wiederzusehen. Und im Lager verliere ich allen Mut, überhaupt zu hoffen. Namenlose Menschen auf einem Flur, der bei Geiselnahmen und Selbstverstümmelungen schon so viel Blut gesehen hat wie ein Kriegsgebiet. Und das Schreien, wenn wieder jemand durchdreht und ein Kommando diesen namenlosen jemand aus seiner Zelle schleift, Richtung Keller, Fesselbett oder Klapse. 2 Jahre, 7 Monate, 22 Tage Zeit. Zeit und eine Drahtbürste. Ich sehe mich den alten Wachmann zu Boden schleudern, höre ihn um Hilfe flehen, auf dem Parkplatz zwischen City Center und Bank. Ich sehe ihn, zitternd, angekettet am Heizungslauf seiner Schleusenbox. Ich sehe Waffen und die vermummten Gesichter meiner Freunde. Ich sehe mit einem Mal all unsere Akrobatik den Abhang hinab. 3 Jahre Zeit für dunkle Träume, die mich die Nacht fürchten lassen. 3 Jahre Zeit für Schmerz, der durch Knochen schneidet. Schlaf und jede Hoffnung auf Frieden. Wir beherrschten die Mittel, bis die Mittel schließlich uns beherrschten und uns der billige Zweck unserer Mission mit fremdem Blut zwischen den Knien hängt. Ich sehe den alten Mann im Gerichtssaal. Meinen Entschuldigungsbrief hält er vor sich wie eine verrückte Formel auf den Wahnsinn. Noch verrückter ist, dass er mir vergibt.